Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, vor einer Woche war ich nach vielen Monaten mal wieder in der Gemeinde, in der ich bis 2017 Pastor war. Und mein Nachfolger im Pastorendienst dort, der predigte über das Thema Ablegen und Anziehen. Denkt vielleicht, naja, ein etwas merkwürdiges Thema. Wir kommen dem gleich auf die Spur. Er hat nämlich einen Bibelvers zitiert, der mich besonders angesprochen hat. Der steht in Römer 13, Vers 12. Und wenn ich gerade rausgucke, passt er ja fast noch besser. Die Nacht ist vorgerückt. Wird gerade richtig dunkel, ja. Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und das heißt, wenn man dann weiterliest, zieht an den Herrn Jesus Christus. Ablegen, anziehen, was sollen wir ablegen? Die Werke der Finsternis, die sollen wir ablegen, die Waffen des Lichts anlegen, den Herrn Jesus Christus anziehen. Und was heißt das eigentlich? Habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, wenn Christus mein neues Kleid ist, welche Auswirkungen hat das auf mein Leben? Aber was hat das auch für Auswirkungen im Blick auf das Leben untereinander in dieser Welt? Was bedeutet es, nicht mehr mit den finsteren Todeswaffen aus Eisen und Stahl zu kämpfen, sondern die Waffen des Lichts zu tragen, eben Christus zu tragen? Und ich habe mich weiter gefragt, leben und handeln wir wirklich als Christusträger? Oder ist das alles nur ein frommer Wunsch? Und ich habe da schon im Kopf, da schon während der Predigt, die ich gehört habe, dann quasi schon die Predigt für heute so irgendwie fast zusammen gehabt. Und ich habe dann nicht schlecht gestaunt, als ich feststellte, welcher Predigttext eigentlich für den heutigen Palmsonntag vorgesehen ist. Und dieser Predigttext, der steht im zweiten Kapitel des Philipperbriefs und er gibt im Grunde auch eine Antwort auf diese Fragen. Ich lese uns jetzt aus Philipper Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Wenn es also unter euch irgendwelche Ermunterung in Christus gibt, wenn es unter euch irgendwelche liebevolle Tröstung gibt, wenn es unter euch irgendwelche geistgewirkte Gemeinschaft gibt, wenn es unter euch irgendwelches Mitleid und Erbarmen gibt, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr dasselbe im Sinn habt, dass ihr dieselbe Liebe habt, dass ihr einmütig seid und das eine im Sinn habt. Dass ihr nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen tut, sondern in Demut einander höher achtet als euch selbst. Indem ein jeder von euch nicht auf das Seine achtet, sondern auf das, was dem anderen nützt. Habt untereinander genau das im Sinn, was in Christus Jesus zutage getreten ist. Er, der in Gottes Gestalt war, hielt nicht fest wie einen Raub, dass Gott gleich sein. Sondern er machte sich selbst arm, Knechtsgestalt annehmend, den Menschen gleich werdend und der Erscheinung nach erfunden als ein Mensch, erniedrigte er sich selbst, sich gehorsam erzeigend bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum auch hat Gott ihn zur höchsten Höhe erhoben und ihm geschenkt den Namen über alle Namen, damit unter Anrufung des Namens Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge lobpreisend bekenne, Herr ist Jesus Christus, zur Ehre Gottes des Vaters. Was für ein Text. Paulus schreibt hier an seine, ja, man könnte sagen, Lieblingsgemeinde oder an eine seiner Lieblingsgemeinden. In dieser Gemeinde ist vieles gut. Das können wir direkt zu Beginn unseres Abschnittes sehen. Da hebt Paulus eigens hervor, was dort in den Hausgemeinden alles gut läuft. Und worin dieser Christusleib von Philippi ein Vorbild für jede intakte Gemeinde ist. Da gibt es Ermunterung in Christus. Da hilft man einander auf. Da ist man füreinander da. Da teilt man Freude und Leid miteinander. Paulus hat eine Gemeinde vor Augen, in welcher der Gott allen Trostes das Sagen hat. Darüber habe ich ja vor 2 Wochen gepredigt, der Gott allen Trostes. Und das wird hier wieder aufgegriffen, was Paulus dort an die Korinther geschrieben hat, wird im Grunde hier wieder aufgegriffen. Paulus hat hier eine Gemeinde vor Augen, die die Liebe Gottes liebt und die sich in allem an Christus freut. Paulus hatte eine Gemeinde vor Augen, die geistgewirkte Gemeinschaft lebt und darum voller Mitleid und voller Erbarmen unterwegs ist. Das ist alles gut und schön. Und ja, es ist wirklich und ohne Abstriche gut und schön. Das ist ja manchmal so ein bisschen komisch. Wenn wir dieses Wort sagen, ja, ist ja alles gut und schön, dann meinen wir, na, aber eigentlich ist es ja nichts. Nein, es ist gut und schön. Und dieses Gute und dieses Schöne, das soll unbedingt festgehalten werden. Da gibt es nichts irgendwie abzumarken und zu sagen, ja, das ist noch nicht das Eigentliche. Und auch wäre Paulus nicht Paulus, wenn er sich mit diesem wirklich guten Zustand zufrieden gäbe. Er ist wie so ein Trainer, und seit gestern Abend kann man das ja wieder ein bisschen vielleicht besser nachvollziehen, der seine Mannschaft so vor dem Finale noch einmal anspornt, dran zu bleiben und weiterzumachen. Leute, es ist gut und auf jeden Fall besser als das, was davor war. Aber das Ziel, sagt Paulus, ist Vollkommenheit. Macht meine Freude vollkommen. Macht meine Freude vollkommen. Erfüllt sie. Macht sie voll, dass sie überfließt. Nicht, dass diese Vollkommenheit schon erreicht wäre, geschweige denn überhaupt in dieser Welt zu erreichen wäre. Paulus macht sich da keine Illusionen. Aber er sagt, diese Vollkommenheit, sie ist das vorgesteckte Ziel, dem wir, auch wenn wir es hier nicht erreichen, trotzdem nachjagen sollen, nämlich das Finale der himmlischen Berufung. Dieses Finale, das steht noch aus. Und weil das noch aussteht, deswegen kann Paulus sich nicht mit dem gegenwärtigen Zustand zufrieden geben. Jeder Stillstand in dem noch so Guten wäre hier ein Rückschritt. Lieber auf dem Weg zu Christus hin immer wieder auf die Nase fallen, anstatt sich vor lauter Angst oder Selbstzufriedenheit irgendwie so im Erreichten einbunkern. Gemeinde Jesu ist Gemeinde auf dem Weg. Wir sind unterwegs. Und das können wir in dieser Passionszeit wunderbar nachvollziehen. Die ganze Passionszeit ist geprägt von diesem Motiv des Weges, von dem Motiv der Nachfolge. Da geht einer voran, die anderen laufen hinterher. Und das oft genug mit Angst und Zittern, wie wir es in Markus 10 am Ende lesen können. Gemeinde ist Gemeinde auf dem Weg. Gemeinde ist auf dem Kreuzweg. Christsein ist nie abgeschlossen. Christsein ist ein Werden und ein Fortschreiten. Auch wenn diese Art von Fortschritt niemals in irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten oder in irgendwelchen Gefühlen zu messen ist. Paulus weiß um dieses Ziel unserer himmlischen Berufung. Und von diesem Ziel her denkt er. Dieses eine Ziel verfolgt er. Er hat das Ziel noch nicht erreicht. Er weiß aber, dass er es allein aus Gottes Gnade erreichen wird. Er wird es erreichen, aus Gottes Gnade. Und drum könnte er singen mit dem alten Liederdichter, drum aufwärts, froh, den Blick gewandt und vorwärts, fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr, der geht mit. Paulus hat es ein bisschen anders formuliert. Er sagt, die Ankunft Jesu steht vor der Tür, der Herr ist nahe. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Wort geht, der Herr ist nahe. Aber bei Paulus ist das keine Drohung oder irgendwie sowas, sondern es ist ein Ausruf der Freude und der Zuversicht. Leute, das Finale ist fast da. Der Herr ist nahe. Paulus lebt sein Leben hoffnungsvoll und erlebt es, ja, man kann sagen, siegesgewiss. aber siegesgewiss, weil er es Christusgewiss lebt. Er weiß, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das machet, dass ich finde das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Christus allein ist der Schlüssel zum Verständnis meines eigenen Lebens. Er ist überhaupt erst der Zugang zu meinem Leben. Klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Wir denken ja oft, wir kennen uns ganz gut. Aber wie heißt es schon Psalm 139? Du kennst mich durch und durch. Abseits von Christus bleibt mir mein eigenes Leben dunkel und verborgen. Da kann ich mir keinen Reim drauf machen. Nicht auf mein eigenes Leben, nicht auf das Leben der anderen, auch wenn wir das oft meinen, nicht auf das Leben dieser Welt. Abseits von Christus bleibt uns das alles dunkel und verborgen. Erst im hellen Licht des Gekreuzigten und Auferstandenen gewinnt mein Leben wirklich Konturen. Und Paulus weiß, mein eigenes Leben ist ebenso wenig eine Zufallsgeschichte, wie die Jesusgeschichte von Weihnachten bis Ostern eine Zufallsgeschichte ist. Und so dürfen wir diese Evangelientexte auch nicht lesen, als wäre da irgendwas in der Schwebe. Als könnte Jesus vielleicht im Garten Gethsemane auch sagen, ach nee, ich mach's doch nicht. Nein, warum nicht? Weil es die Geschichte von Gott her ist. Es ist die Gottesgeschichte. Und deswegen ist meine Lebensgeschichte auch ebenso wenig eine Zufallsgeschichte, wie die Weltgeschichte eine Zufallsgeschichte ist. Die Weltgeschichte samt allen Irrungen und Wirrungen ist von Anfang bis Ende und darüber hinaus Gottes Geschichte, in der ich vorkomme und in der ich von Gott vorgesehen bin. Nicht ich schreibe meine Lebensgeschichte, sondern Gott ist der Autor meiner Lebensgeschichte. Und er ist auch der Autor der ganzen Weltgeschichte. Und weil Gott der Autor ist, deswegen wird diese Geschichte gut ausgehen. Das erkenne ich allerdings nur, wenn ich allein von Gottes Offenbarung ausgehe und niemals von dem, was ich mit meinen eigenen Augen sehe. Denn was ich sehe, wenn ich rausgucke, rumgucke oder in mich reingucke, was ich da sehe, ist die Verlustgeschichte und die Verfallsgeschichte von Schöpfung und Fall, von Sünde und Verbrechen. Die biblische Urgeschichte am Anfang, die ersten 11 Kapitel, mit der wir uns Anfang April in der Ökumenischen Bibelwoche beschäftigen werden, diese Urgeschichte, die beschreibt genau die Welt, wie wir sie kennen und wie wir sie wahrnehmen. Aber was wir glauben, was wir hoffen, was wir erwarten, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das steht nämlich ganz am Ende der Bibel, auf dem letzten Blatt der Bibel. Es ist das Wort von der Vollendung, die Verheißung des himmlischen Jerusalems von Gott her, die Aussicht auf das ewige Leben bei Gott und mit ihm. Und insofern sollten wir eigentlich die Bibel stets von hinten nach vorne lesen und alle Probleme im Licht der Lösung betrachten, nämlich im Licht der Erlösung. Und diese Leserichtung, die können wir aus dem Neuen Testament lernen. Denn genau das tut zum Beispiel Paulus. Er denkt immer vom Ziel her. Er hat das Ziel im Sinn und das prägt sein Denken für jetzt. Er denkt von der Vollendung her und lebt ganz auf sie hin. Das Ziel bestimmt seinen Weg. Er sagt nicht, dass der Weg das Ziel ist, aber dass das Ziel diesen Weg bestimmt und prägt und diesem Weg auch Licht gibt. Diesen Weg in ein besonderes Licht taucht. In dieser Perspektive betrachtet, sieht er nicht nur sein eigenes Leben, sondern er sieht auch das Leben seiner Gemeinden. Er sieht diese Gemeinden, seine Mitchristen, in der Gnadenwahl Gottes. Und gerade in den Briefen an die Thessalonicher und an die Philipper ist das die Grundmelodie. Ihr und ich, wir sind gemeinsam auf dem Weg zum Ziel. Wir sind gemeinsam auf dem Weg zur himmlischen Vollendung. Gott hat uns unwiderruflich auf diesen Weg gestellt. Er führt uns auf diesem Weg. Auch wenn es durch das Tal der Todesschatten geht. Oder wenn Feinde da sind. Psalm 23. Er ist da, der Hirte. Er führt uns auf diesem Weg. Er vollendet uns auf diesem Weg. Er ist das Ziel dieses Weges. Jesus Christus, den wir sehnlichst erwarten, auf den wir zugehen, der auf uns zugeht, er ist unser Vollender. Und weil er unser Vollender ist, darum, sagt Paulus, richtet euch jetzt schon ganz allein auf ihn aus. Habt ihn im Sinn. Und Paulus weiß, wie wichtig das Denken für unser Leben ist. Was sich in unserem Kopf und in unseren Herzen abspielt, das ist die Grundlage für unser Verhalten und für unser Tun. Unsere Gesinnung prägt unser Reden und unser Handeln. Unsere Gesinnung prägt, wie wir auf andere Menschen zugehen, wie wir andere Menschen sehen, wie wir mit ihnen umgehen. Und darum appelliert Paulus gleich dreimal an unsere Haltung und an unsere Ausrichtung oder eben an unsere Gesinnung. Dreimal kommt hier dasselbe Wort vor. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr dasselbe im Sinn habt, dass ihr dieselbe Liebe habt, dass ihr einmütig seid und das eine im Sinn habt. Und dann nochmal in Vers 5, habt untereinander genau das im Sinn, was in Christus Jesus zutage getreten ist. Dreimal verwendet Paulus hier dasselbe Wort. Und das ist im Deutschen gar nicht so leicht wiederzugeben. Man kann es übersetzen mit Sinnen oder eben im Sinn haben, auf etwas aus sein, sich an etwas orientieren, auf etwas zugehen. Ja, das alles meint dieses Wort. Es geht um Haltung und Gesinnung. Es geht um Orientierung und Ausrichtung. Und ich weiß nicht, ob euch das Wort Gesinnung eigentlich geläufig ist. Soll laut Duden gar nicht so selten vorkommen. Laut Duden ist die Gesinnung die Haltung, die jemand einem anderen oder einer Sache gegenüber grundsätzlich einnimmt. Die Haltung, die jemand einem anderen oder einer Sache gegenüber grundsätzlich einnimmt oder auch die geistige und sittliche Grundeinstellung eines Menschen. Ja? Die Grundhaltung. Also wie bin ich sozusagen grundsätzlich drauf? Zunächst mal unabhängig von dem, was ich tue, aber so, wie nehme ich das alles wahr? Wie sehe ich das? Wie stelle ich mir das im Grunde grundsätzlich vor? Worauf bin ich aus? Die Haltung, die jemand einem anderen oder einer Sache gegenüber grundsätzlich einnimmt. Und wir wissen es, unsere Grundeinstellungen, die prägen unsere Weltanschauung. Die prägen unsere Entscheidungen. Die prägen unseren Alltag. Ein Stück weit können wir von unseren Entscheidungen her auch immer gewissen Rückschluss auf das ziehen, was uns eigentlich wirklich wichtig ist, was uns wirklich prägt, worauf wir aus sind. Vor genau 30 Jahren, im Jahr 1994, in einer Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs und steigender Arbeitslosigkeit, gab es in der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin, eine Werbekampagne mit einem Slogan, an den ich mich bis heute erinnere. Und da müsste ich jetzt mal die zweite Seite bitte haben. Ich habe es leider tatsächlich nicht in einer, aber das ist das Problem, wenn die Sachen schon so alt sind, also 30 Jahre alt, da ist selbst im Internet nichts Gutes in der Auflösung zu finden. Das war das einzige Bild, was ich davon gefunden habe, aber ich habe es noch im Kopf gehabt. Ja. Der Slogan lautete, Aufschwung beginnt im Kopf. Man sieht da dieses W mit diesem Pfeil nach oben. Da ging es natürlich um wirtschaftliche Fragen und so weiter. Ja, wie komme ich aus meiner wirtschaftlich schlechten Lage raus, indem ich eben vielleicht umsattle, was Neues lerne und so weiter und so fort. Das war so der Hintergrund dieser Kampagne. Aufschwung beginnt im Kopf, zuerst in deinem. Und irgendwie musste ich an diesen Satz denken, als ich Philipper 2 las. Und ich gebe natürlich vollkommen zu, dieser Predigtext ist weder ein irgendwie wirtschaftsliberales Manifest, es ist auch kein Kalenderspruch irgendwie aus der psychologischen Trickkiste, aber dieser Text weist uns doch darauf hin, dass unsere Gesinnung als Quelle unserer Handlungen der besonderen Aufmerksamkeit und der besonderen Fürsorge bedarf. Es kommt schon darauf an, worauf ich mich ausrichte und was meine Gesinnung grundsätzlich prägt. Und genau da setzt Paulus an, wenn er uns auf den Weg der Vollkommenheit führt. Ich lese uns nochmal die Verse 2 bis 4. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr dasselbe im Sinn habt, dass ihr dieselbe Liebe habt, dass ihr einmütig seid und das eine im Sinn habt, dass ihr nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen tut, sondern in Demut einander höher achtet als euch selbst, indem ein jeder von euch nicht auf das Seine achtet, sondern auf das, was dem anderen nützt. Habt das eine im Sinn. Das heißt, richtet euch an Christus aus. Orientiert euch an dem Gekreuzigten. Tut dies in der Gewissheit, dass der Herr nahe ist. Als Gemeinde leben wir in steter Erwartung. Wir erwarten den kommenden Christus. Und in dieser Situation stellt sich die Frage, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Ja, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, der Pastor hat einen Schaden. Wir sind doch in der Passionszeit, warum jetzt dieses Adventslied? Aber dieses Adventslied in der zweiten Strophe, wir werden es nachher singen, hat den Palmsonntag im Blick. Da kommen die Palmzweige vor, von denen Andrea vorher gesprochen hat. Und dieses bekannte Adventslied stellt an erster Stelle die Frage nach dem Wie. Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dir begegnen? Weil klar ist, dass Christus mir entgegenkommt und ich ihm begegnen werde, steht nicht das Ob oder das Wann, sondern die Frage nach der Art und Weise dieser Begegnung hier im Vordergrund. Es geht um die Haltung, in der ich jetzt auf Jesus warte. Was habe ich eigentlich in dieser ganzen Zeit, in der ich auf Christus warte, bis er kommt? Was habe ich eigentlich währenddessen im Sinn? Worauf bin ich da aus? Worauf bin ich geeicht? Wonach trachte ich? Woran orientiere ich mich in dieser Zeit? Das ist die Frage. Und auf diese Frage kann es für einen Christenmenschen im Ernst nur eine Antwort geben. Ich bin auf das aus, orientiere mich an dem, trachte nach dem, was Christus entspricht, weil ich in Christus bin und allein das meine Identität ausmacht. Was ich tue, das soll dem entsprechen, was und wer ich bin. Ich bin als Christ aber ganz und gar in Christus. Und darum soll alles, was ich tue und wie ich rede, wie ich denke und wie ich mich gebe, all das soll dem entsprechen, wer Christus ist. Und da können wir uns nochmal die Frage stellen, ja, was finden wir denn da in Christus? Und um das zu zeigen, zitiert Paulus ein Christuslied aus den Anfängen der Christenheit. Ein ganz altes Lied, einer der ältesten Texte im Neuen Testament überhaupt. Und in der ersten Strophe, in den Versen 6 bis 8, die können wir gerne nochmal uns angucken, besingt dieser Christuspsalm den Weg des Gottessohns aus der höchsten Höhe in die tiefste Tiefe. Das ist heute jetzt nicht der Ort, diesen Weg im Einzelnen nachzuzeichnen, da könnte man eine ganze Menge dazu sagen, aber das können wir dann dem Karfreitag überlassen. Hier und heute geht es um etwas anderes, nämlich um die Frage, welche Haltung zeichnet eigentlich den menschgewordenen und gekreuzigten Gottessohn aus? Welche Haltung macht ihn aus? Welche Gesinnung wird in Christus selber deutlich? Und der Christuspsalm antwortet wie folgt. Erstens, der menschgewordene und gekreuzigte Gottessohn ist der Ausdruck vollkommener Selbstlosigkeit und Demut. Vollkommene Selbstlosigkeit und Demut. Er, der in Gottes Gestalt war, hielt nicht fest wie einen Raub, dass Gott gleich sein, sondern er machte sich selbst arm. Knechtsgestalt annehmend. Das Zweite, der menschgewordene und gekreuzigte Gottessohn ist der Ausdruck vollkommener Hingabe und vollkommener Solidarität mit uns Todeskandidaten. Den Menschen gleich werdend, uns also gleich werdend, und der Erscheinung nach, seiner äußeren Gestalt nach, erfunden als ein Mensch, erniedrigte er sich selbst. Der Weg der Erniedrigung, der begann nicht erst am Kreuz, der begann schon Weihnachten. Das Dritte, der menschgewordene und gekreuzigte Gottessohn ist der Ausdruck vollkommener Übereinstimmung mit dem Liebeswillen seines Vaters. Er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Vollkommener Übereinstimmung mit dem Liebeswillen seines Vaters. Und so, in dieser Haltung und Gesinnung, sagt Paulus, sollen wir als Christusgläubige untereinander gesinnt sein. So sollen wir drauf sein. Selbstlosigkeit und Demut, Hingabe und Solidarität soll unser Leben in der Gemeinde bestimmen. Gehorsam gegenüber Gottes Liebeswillen zu dieser ganzen verlorenen Welt soll unsere Weltsicht prägen. Es sind nicht die Bösen da draußen, sondern es sind die von Gott Geliebten da draußen, die doch bitteschön hier drin einen Platz haben sollen. Und wir merken, das alles ist in erster Linie eine Haltungsanweisung und keine Handlungsanweisung. Das ist, kann es auch werden, aber Paulus sagt nicht, ihr müsst jetzt genau das und das und das tun, aber sagt, das soll die Haltung sein. Paulus sagt auch nicht, Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, also musst du dich kreuzigen lassen. Aber unter allen Umständen sollst du in der Haltung des Gekreuzigten unterwegs sein. Paulus kann ja sogar an einer anderen Stelle sogar sagen, dass alle Selbsthingabe nichts nützt, wenn nicht Liebe, und zwar die Liebe Gottes, nicht irgendein Wischiwaschi von Liebe, sondern die Liebe Gottes, meine Grundhaltung ist. 1. Korinther 13, 3. Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und wenn ich sogar meinen Leib verbrennen ließe, das Martyrium auf mich nehme und hätte die Liebe nicht, dann wäre es mir nichts nütze. Und das zeigt nochmal die Haltung. Die Haltung ist entscheidend, nicht so sehr die Tat. Ich habe lange über diesen Satz nachgedacht, aber ich glaube, man kann ihn mal so sagen. Die Haltung ist entscheidend, nicht so sehr die Tat. Denn das nimmt ernst, dass unsere Rechtfertigung allein aus Glauben geschieht und nicht aus Werken. Aus Glauben, Verbindung zu Christus. Und darum geht es ja hier in dem ganzen Text. Seid so gesinnt, wie es dieser Gesinnung entspricht, die in Jesus Christus zutage getreten ist. Das heißt, im Glauben gerecht sein. Und ja, wir sollen wohl Täter des Wortes sein, nicht bloß Hörer, die sogleich nach dem Hören schon wieder alles vergessen und in den Wind schlagen. So geht es bei Jakobus ja übrigens weiter. Er hatte gar nichts gegen das Hören, sondern hat etwas gegen ein Hören, was letzten Endes gar kein Hören ist. Aber wir können ja nur dann Täter des Wortes sein, das sagt er ja auch, wenn wir uns wirklich auf dieses Wort einlassen. Wenn wir uns wirklich dieses Wort zu Herzen gehen lassen, wenn wirklich dieses Wort unser Denken, unsere Ausrichtung, unsere Orientierung prägt. Wenn wir uns wirklich auf dieses Evangelium besinnen, auf das Evangelium von Jesus Christus, der, obwohl er in Gottes Gestalt war, nicht festhielt wie einen Raub, das Gott gleich sein, sondern sich selbst arm machte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich wurde und der Erscheinung nach erfunden als ein Mensch, sich selbst erniedrigte und sich gehorsam erzeigte bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wenn dieses Wort sich unserem Sinn einprägt und unsere Gesinnung bestimmt, dann werden wir wirklich zu Tätern des Wortes. Und ich glaube, deswegen müssen wir in erster Linie und immer wieder neu zuerst einmal Hörer dieses Wortes werden und Hörer dieses Wortes auch bleiben. Und eben nicht davonlaufen und sagen, ja, ich habe es gehört, ich weiß es, was soll das? Wir müssen den Gekreuzigten vor Augen behalten, wenn unsere Ausrichtung stimmen soll. Er selber muss immer wieder sein Schöpferwort an uns ausrichten, das uns auf ihn ausrichtet. Wir sind auf Gedeih und Verderb, auf sein Gnadenwort angewiesen. Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und deswegen ist es gut, dass wir das Abendmahl haben und dass wir das auch heute gemeinsam feiern dürfen. Das Mahl unseres Herrn, in dem er selber sich uns zusagt und sich uns leibhaft vor Augen stellt. Und als Vorbereitung auf den uns im Abendmahl begegnenden Herrn singen wir jetzt wie angekündigt einige Strophen aus diesem Adventslied. Wie soll ich dich empfangen?